In den letzten Jahren habe ich das Leben in dem Haus nicht mehr geliebt, sagte er. Es war mir zu eng. Ich fand es oft schwierig, darin zu atmen und war zum Schluss sogar froh, wenn der Verlag mir wieder eine Lesereise aufbrummte. Und jetzt streife ich durch das Haus und finde keine Spuren von mir. Meine Schreibhefte natürlich und die Sammlung von Stiften, aber selbst die hat meist Ingeborg für mich in Genzano gekauft. Ich kann in diesen Räumen nichts von mir entdecken. Es ist alles Ingeborg in dem Haus und es will mich nicht haben. Es stößt mich aus sich heraus. Andi wartete eine Weile, weil sie wusste, dass noch etwas fehlte, dass er sich von etwas befreien musste, ehe sie ihn allein lassen konnte. Zum Alleinsein war er so wenig gemacht wie sie. Kein einsamer Mensch war dazu gemacht. »Weißt du, was ich gefunden habe?« Die Worte kamen zögernd, leise. »Was?« »In Ingeborgs Schreibtischschublade«, sagte er. »Ich habe nach Papieren gesucht. Karl Ludwig meinte, es könnte eine Sterbeversicherung geben, aber wir hatten wohl keine abgeschlossen.« »Kann man sich gegen das Sterben versichern?«, fragte sich Andi. »Oder stellt man mit solchen Policen sicher, dass man vom Sterben etwas abbekommt?« Unter den Mappen mit ihren Dokumenten lag ein Stapel Briefe, fuhr Michael fort. »Von Mariko Sato. Weißt du noch, wie ich dir erzählt habe, sie hätte einfach aufgehört, mir zu schreiben? Ich habe gedacht, sie hätte wohl jemanden kennengelernt und sich verlobt. Tatsächlich muss sie mir noch gut ein Jahr lang alle paar Wochen einen Brief geschrieben haben, ohne dass sie je eine Antwort bekam.« »Ingeborg hat die Briefe an sich genommen, damit du sie nicht liest?« Michael nickte. »Es tut mir so weh. Für sie, nicht für mich. Sie war eine so außergewöhnliche Frau, so geistreich begabt, erfüllt und getrieben von echter Größe. Wie konnte sie sich zu so etwas Kleinlichem hinreißen lassen? Sich so erniedrigen und dann die Briefe nicht einmal wegwerfen, sondern im Schreibtisch sammeln, sodass ich gar nicht anders konnte, als darauf zu stoßen. Sie war ohne jeden Zweifel all das, was du aufgezählt hast, und noch etliches mehr«, sagte Andi. »Aber sie war eben auch eine Frau, die einen Mann geliebt hat, und die Angst, den, den wir lieben, zu verlieren, frisst sehr oft alle helleren, nobleren Gefühle auf.« »Bei dir auch, Andi?« Sie überlegte, zuckte mit den Schultern. »Ich habe das vielleicht zu früh gelernt, dass Angst vor Verlust nicht schützt. Und dass Eifersucht das, was der Eifer sucht, nicht findet.« »Ist das Spaß am Wortspiel oder deine Erkenntnis?«
»Beides.«
»Wir müssen gehen, mein Herz.« »Ich schäme mich vor Mariko«, sagte er. »Was muss sie von mir gedacht haben?«
»Vielleicht, dass du ein Mann bist, der sich entschieden hat, seiner Frau treu zu bleiben.«
»Das ganz sicher nicht. Sie weiß, dass ich Ingeborg auf meine Weise treu war, dass ich ihr immer noch treu bin, dass sich Treue für mich an anderem festmacht. Sie muss gedacht haben, ich hätte sie benutzt, hätte ein Spiel mit ihr getrieben.«
»Schreib ihr jetzt«, sagte Andi.
»Jetzt? Nach über 2 Jahren? Was hätte denn das für einen Sinn?«
»Ach, Michael, seit wann stellen wir solche Fragen?«
Sie hätte ihn küssen wollen, hielt sich aber zurück.
»Nimm dir doch Zeit. Lass über die Wunde Schorf wachsen, und wenn du dann Mariko Sato schreiben willst, dann tu's.«
Sie putzten sich den schalen Geschmack von den Zähnen, kämmten sich die durchwachte Nacht aus den Haaren und zogen sich ordentlich an. Schon an der Tür, mit ihrem bisschen Gepäck in den Händen, fragte Andi:
»Wohin gehst du?«
Matt hob er den Kopf. Sie sprachen es beide zusammen. »Ich leb und weiß nicht, wie lang. Ich sterb und weiß nicht, wann. Ich fahr und weiß nicht, wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.«